Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Der Bundesplatz in Bern, ein Platz, an dem gewichtige politische Entscheide getroffen werden. Und daran steht das Bundeshaus. Wir haben es hier im Hintergrund. Wer es einmal als Volksvertreterin und Volksvertreter in dieses Haus geschafft hat, der betritt die große politische Bühne. Bühne, das ist ein gutes Wort. Auf der Bühne, da wird getanzt, da wird geschauspielert, da wird musiziert oder es wird auch ab und zu mal Fußball gespielt. Die Frage ist, ist die Politik auch auf so einer Bühne? Ist sie höchstwahrscheinlich schon. Aber sollte die Politik denn einen Zusammenhang haben mit diesen anderen Künsten? Darüber wollen wir heute sprechen mit meinen Gästen. Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Raphael Urweider, Poet und Rapper und Pianist und aus Bern. Zuerst mal eine erste kleine Definition der Politik. Politik ist Bühnenwirkung. Wenn Shakespeare über die Szene ging, hat noch jedem Publikum der Waffenlärm die Gedanken übertönt. Politik und Theater, Doppelpunkt, das ist Rhythmus. Und Rhythmus ist alles, nicht die Bedeutung. Ist da der Literat, der Künstler, der sich ein bisschen mokiert über die Politikerinnen oder Politiker, oder hat er etwa recht, Raphael Urweider?
Also es ist ja, das Zitat ist von Karl Kraus, und ich denke, natürlich hat Politik und Performance oder Theater einen Zusammenhang. Aber ich würde jetzt spontan sagen, dass der Unterschied ist etwa wie zwischen Kunsthandwerk und Kunst. Also die Politiker sind eigentlich bei ihrem Auftritt Kunsthandwerker.
Und die Künstler werden dann andere.
Genau, weil die Künstler leben von der Innovation und die Politiker leben davon, eine Tradition fortzuführen.
Marcy Goldberg?
Ja, Politik findet auf jeden Fall auf einer Bühne statt. Und ich denke, ausgerechnet hier, wo wir uns jetzt befinden, am Bundesplatz, vor dem Bundesplatz, mit den Bühnen, mit den Zelten, mit Ein- und Ausgängen, Leute, die ankommen und weggehen, das ist wie eine Bühne. Also wenn man die Zelte anschaut, dann ist das fast noch ein Zirkus mehr als ein Theaterstück.
Das Wort Zirkus ist gefallen und Performance ist auch schon als Stichwort gegeben. Wir haben uns vor der Sendung mal darüber unterhalten, ob das etwas mit Performance-Kunst zu tun hat. Aber Performance, das ist auch so ein Wort, das hat irgendwie wie zwei Bedeutungen. Und an denen müssen wir mal messen, ob die Politik dahin passt, Marcy Goldberg.
Also in der Kulturwissenschaft redet man seit einiger Zeit gern über das Performative oder vom Performativen. Mhm. Und die Idee ist, dass in sehr vielem, was wir machen, dass wir eine Rolle spielen und auf eine Art ein vorgefertigtes Drehbuch ausführen. Und die Idee vom Performativen heißt auch, dass der Sinn durch Handeln besteht. Es gibt kein Wesen, was schon immer da war, sondern dadurch, dass man etwas macht oder etwas ausführt, da kommt der Sinn, da kommt der Inhalt und die Bedeutung. Und ich denke, das ist die Frage vor allem in der politischen Welt heute. Wie weit klaffen jetzt Auftritt und Inhalt auseinander?
Da werden wir sicher noch darauf zurückkommen. Performance, zwei Wortinhalte eigentlich. Auf der einen Seite heißt es nämlich Auftritt, also wenn jemand auftritt auf einer Bühne, und auf der anderen Seite heißt es auch Leistung. Schlicht und einfach. Ja, was müssen denn die Politikerinnen und Politiker auf der Bühne alles leisten?
Ja, sie müssen vor allem versuchen, möglichst sich selbst gut zu spielen. Und dort ist natürlich eine Art ein Problem, weil wenn man sich selber überzeugend spielen will, dann ist das in sich ein Widerspruch, nicht? Entweder man ist sich selbst oder man spielt etwas. Und der Schauspieler oder die Schauspielerin spielt eine Rolle, die explizit nicht die Person selbst ist, die sie spielt.
Zum Beispiel Macbeth oder
genau, irgendwie Hamlet oder so. Und ein Politiker versucht eigentlich, ein Charakterdarsteller zu sein.
Seiner selbst.
Seiner selbst, genau.
Gut, aber ich denke, das ist die Idee, und darum hat man auch den Begriff performativ in die Geisteswissenschaften auch reingenommen oder in die Sozialwissenschaften. Weil man geht davon aus, dass wir ständig eine Rolle spielen in unserem Leben, je nachdem, was wir tun. Als private Personen spielen wir eine Rolle, man ist Vater oder Mutter oder Sohn oder Tochter, man ist Nachbarin, man spielt verschiedene Rollen im Leben, und das Berufliche, das ist eine Rolle unter vielen anderen. Und ich denke, wenn man das schon akzeptiert hat, dann ist es, wird es weniger schlimm, dass man davon ausgeht, jemand, der in der Politik sich beschäftigt oder unterwegs ist, sich engagiert, dass die Person auch eine Rolle spielen muss. Es gibt ein Spiel und dieses Spiel hat Regeln. Und ich denke, man sieht sehr klar, wie gewisse Leute diese Spielregeln beherrschen, besser als andere. Und wie sie dadurch mehr Erfolg haben in der Politik, abgesehen oder ganz unabhängig von den Botschaften und von den Werten, die sie eigentlich vertreten, oder vor allem unabhängig von dem, was sie am Schluss dann wirklich bewirken.
Sie sprechen da die Mediatisierung an, nehme ich jetzt mal an, also der öffentliche Auftritt auch von Politikerinnen und Politikern. Bleiben wir noch einen ganz kurzen Moment bei diesem Wort Leistung. Ich habe mir mal so ein paar Stichworte notiert von dem, was eine Politikerin und Politiker alles leisten muss. Wenn man jetzt zum Beispiel im Bundesrat will, ich fange mal oben an, Sachkompetenz, Charme, Witz, Volksnähe, Coolness, man muss auftreten können, man muss reden können und vielleicht sieht man dann auch noch gut aus vor einer Fernsehkamera. Das ist schon eine ganze Menge.
Ja, das ist sehr viel und ich denke, es wird mit der Zeit immer mehr. Sie haben vorher das Wort Mediatisierung reingebracht. Das ist, ich denke, bis zu einem gewissen Punkt hat das äußerliche Erscheinung immer eine Rolle gespielt in der Politik. Also wenn man denkt gerade an Leute wie Napoleon zum Beispiel, oder der war schon damals irgendwie so, er hat so ein Branding für sich gehabt, wenn man die Gemälde von ihm sieht. Er hatte immer so eine gewisse Kleidung an die Gestik und gewisse Gesichtsausdrücke und so weiter. Der war ganz klar eine mediale Figur schon damals. Oder die Kaiserin Sissi zum Beispiel, das wäre auch so ein Fall in der Vor-Fernsehzeit, vor der Zeit der Massenkommunikation, dass es noch schon Leute gab, die dieses Image hatten und die so ein gewisses Branding gepflegt haben. In der heutigen Zeit wird es aber viel, viel intensiver gepflegt. Ich denke, es gibt eine Reihe von Themen, die man hier ansprechen könnte, bis hin zu den YouTube-Clips, wo jeder Versprecher wird dann irgendwie tausenden, millionenfach wiederholt im Internet.
Ich glaube eben auch, dass Politiker heutzutage viel weniger Beruf und Privatleben trennen können, weil sie müssen ja auch beim Wandern gut aussehen, sie müssen in den Ferien gut aussehen, weil es immer irgendein Medium, also ein Fotografen oder eine Kamera hat, die sie dabei begleitet. Früher eben konnte man, sagen wir, sich eine Stunde für ein Foto vorbereiten oder länger und es wurde dann 2-3 Mal geknipst und das Beste genommen. Und heute kann es einem Politiker passieren, dass er irgendwie um Mitternacht einem Fotografen begegnet. Oder
das heißt, dass viele von diesen Sachen, die ich eingangs mal erwähnt habe, die eine Politikerin am Politiker können muss, dass das eigentlich von Seiten von den Medien eine Forderung ist?
Ja, ich glaube auch. Also früher wurde ja viel weniger über das Privatleben der Politiker berichtet. Es gab auch, glaube ich, sogar stillschweigende Pakte, dass man gewisse Sachen wie das Liebesleben oder die sexuelle Orientierung von Politikern nicht erwähnt hat, jedenfalls in der Schweiz. Das ist zum Teil wahrscheinlich immer noch so, aber es wird schon viel mehr gegraben. Also es wird, der Politiker muss immer mehr ein Naturtalent sein. Das heißt, dass er auch in unvorhersehbaren Situationen sich selber gut spielt.
Ja. Ja gut, dafür gibt es immer mehr eine gewisse Arbeitsteilung auch. Und das heißt, die Leute, die als Politiker auftreten, das sind diejenigen, die gut aussehen, die gut reden können, die charismatisch sind und so weiter. Aber sie kommen nicht unbedingt selber auf die Ideen, die sie dann kommunizieren. Und da gibt es im Hintergrund ganz viele Berater, Beraterinnen, Coaches, Denker und Leute, die dann für die Inhalte sorgen, weil es sehr oft nicht möglich ist, alles vereint in einer Person zu finden. Und ich denke, das ist auch kein Geheimnis, dass viele politische Parteien und vor allem die Erfolg haben, die haben Strategen, die im Hintergrund arbeiten und auch die Reden für die Leute schreiben und so weiter. Ich meine, nur die wenigsten Politiker schreiben ihre eigenen Reden.
Ja, aber die Mischung macht es ja aus. Also die bestaussehendsten Schweizer sind ja dann auch nicht die berühmtesten Politiker. Also
ich glaube, Mister Schweiz oder Miss Schweiz haben wir noch selten angetroffen.
Ja gut, genau. Das kommt erst vielleicht, weil in der Schweiz ist man immer ein bisschen, man ist manchmal ein bisschen hinten dran mit den Trends, aber in den USA zum Beispiel ist das schon lange eine Tatsache. Ja, nicht nur Ronald Reagan, oder? Ronald dass Schauspieler Reagan. In die Politik gehen. Und man hat sie gern, weil sie einfach so gut diese Rolle verkörpern können. Reagan war sehr beliebt, zum Teil, weil er einfach ein so guter Redner war. Aber natürlich hat er die Ideen, die er verkörpert hat. Gut, er war irgendwie im Grunde schon eher ein konservativ denkender Mensch, aber die Politik, für die er nachher berühmt wurde, die hat er nicht selber ausgedacht.
Und hinstehen konnte er, das konnte er aus seinem angestammten Beruf als Schauspieler. Gewisse Satiriker in Amerika haben sich darüber lustig gemacht, endlich haben wir einen Präsidenten, der auch singen und tanzen kann. Hat nichts genützt, er wurde dann Präsident. Mhm. Ich möchte noch ganz schnell auf den Anfang dieser Mediatisierung zu sprechen kommen. Bevor wir uns dann mal dem zuwenden, was heute ist, September 1960 in Chicago. John F. Kennedy tritt als Herausforderer an gegen den Vizepräsidenten, der eine ist Demokrat, der Vizepräsident ist Republikaner. Und man sieht nach genau einer Minute dieses Rededuells am Fernsehen, wer da gewinnen wird. Und das ist dermaßen offensichtlich. Und Richard Nixon habe sich damals geweigert, Make-up zu benutzen, und das hat den Effekt, dass er dann schwitzend dasteht vor der Kamera und bei der ersten Antwort, die sehr knapp ausfällt, sieht man einen Mann, der sehr unsicher ist. Da begann es doch eigentlich, dass man so genau hingeschaut hat auch.
Gut, ich denke, es war nicht nur das Make-up, er war unrasiert, er hat sehr geschwitzt, was ein bisschen, er hat immer im Prinzip wie ein Lügner ausgesehen, was er am Schluss auch war. Viel später hat man ihn entlarvt. Aber er hat wirklich ausgesehen wie jemand, der nicht die Wahrheit erzählt, der sehr unter Druck steht und der einfach unglaubwürdig ist. Das war immer so dieser, im Sinn von, irgendwie würden Sie ein gebrauchtes Auto von diesem Menschen kaufen? Nein.
Das war der also, berühmte Spruch über Richard Nixon.
Would you buy a used car from this man? Oder? Und ich denke, das hat sehr dazu beigetragen. Er war auch viel weniger schön. Der Kennedy war wirklich ein schön, gut aussehender Mann. Offenbar gab es aber Leute, die diese Debatte im Radio gehört haben und die Nixon als viel positiver aufgenommen haben, weil sie dieses Bild nicht hatten. Sie haben nur zugehört, was gesagt wurde und wurden viel weniger dadurch beeinflusst. Mhm. Das sagt man einfach.
Dass das Bild manchmal irgendwie wie einen verfremdenden Effekt hat.
Ja, bei Kennedy ist einfach auch der Fall, dass er auf der Bühne nicht nervös ist. Und ich glaube, es gibt Leute, die sind vor dem Auftritt nervös und während dem Auftritt nicht mehr und andere sind während dem Auftritt nervös. Und bei Richard Nixon wird ganz klar, dass er nicht gerne wirklich im Rampenlicht steht.
Verlassen wir die beiden mal schnell. Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Wir sprechen heute über Politik als Performance-Kunst. Das ist der Kurztitel dazu. Zu Gast sind Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Raphael Urweider, Poet, Rapper, Pianist aus Bern, Rundum-Künstler. Eine Sache, die mir noch im Kopf herumschwirrt, ist diese mit diesen Medienberatern. Ich mache mal kurz den Bogen über den Fußball. Seit einiger Zeit hat es sich so eingebürgert, dass Fußballer immer eigentlich bei den Interviews zwei Sätze absondern. Und der eine Satz heißt, man muss das ganze Team loben, nicht nur mich. Und der zweite heißt, wir schauen schon vorwärts aufs nächste Spiel, weil das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Und diese zwei Weisheiten scheinen ihnen Medienberater beigebracht zu haben. Vergleichbar mit der Politik?
Auf jeden Fall. Nur in der Politik ist es, glaube ich, sehr klar, welche Politiker und Politikerinnen oder beziehungsweise welche Parteien viel mehr Gebrauch machen von diesen Coachings. Und das sieht man gerade im Moment hier am Bundesplatz, wo sehr viele spontane Gespräche stattfinden, live, merkt man sehr schnell, wer wirklich geschult, gedrillt, trainiert wurde.
Wer denn?
Schlagfertigkeit und so weiter. Und dass eine gewisse Partei, also man kann schon sagen, also die SVP-Leute sind dann sehr einig untereinander. Die haben gewisse Parolen, die haben gewisse Argumente und sie kommen wirklich so mit einer Branding, dass sie zusammen stehen und im Prinzip immer das Gleiche wiederholen. Ob man das glaubwürdig findet oder nicht, ob man gleicher Meinung ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber so, schon auf der rhetorischen Ebene, man merkt, dass diese Leute zum Teil wirklich für Debatten trainiert wurden und sind sehr schlagfertig. Und manchmal ist es fast, ja, es ist so, man leidet mit, mit anderen Leuten, die versuchen, kompliziertere Botschaften rüberzubringen, ein bisschen differenzierte Argumente zu bringen, Sachen, die nicht, sich nicht auf eine Soundbite, auf Sprachfetzen reduzieren, sich reduzieren lassen, die haben Mühe dann. Und das ist manchmal habe ich, manchmal so Mitleid, das mit anzusehen. Und nicht nur Mitleid, sondern auch ein gewisses, bei mir ist es auch eine gewisse, ja, Ungeduld ist nicht das Wort, einfach ein Unbehagen, dass alles auf diese knappen Sprüche reduziert wird.
Ja, genau, also wenn man etwas pathetisch sagen will, die Leute, die versuchen, komplexe Inhalte zu vermitteln, das heißt eigentlich näher an der sogenannten Wahrheit sind, die kommen nicht durch die Medialisierung der Politik. Also es kann nicht jemand ein gutes Dossier schreiben, das dann irgendwo einfach sowieso behandelt wird, sondern man muss das Dossier runterbrechen auf 2-3 Parolen, dass es überhaupt Beachtung findet oder Anklang. Also man muss heutzutage, sagen wir mal, eben in Facebook Klicks haben, möglichst viele. Man muss eine Wiedererkennung, also wie du sagst, ein Branding haben, das möglichst nahe an einem Vorurteil ist. Also dass man ganz holzschnittartig die Person erkennt. Schildernde Figuren in der Politik werden immer seltener, glaube ich.
Wird dadurch das politische Leben auch nivelliert, kann man das sagen? Also wenn alle irgendwie sich einen Medienberater zutun, die sie trainieren darauf, was sie sagen müssen, damit es beim Volk dann dementsprechend ankommt, ja, also, dann wird doch das eigentlich bedeuten, dass am Schluss irgendwie alle nur noch das sagen, was gefällt, in möglichst kurzen, knappen und griffigen Sätzen.
Schon, aber ich denke natürlich, dass es immer auch Naturtalente gibt und die kann ein Medienberater nicht zerstören. Er kann ihr ein paar Tipps geben und sie machen es dann immer noch viel besser als, sagen wir mal, Entschuldigung, Adolf Ogi.
Gut, Ogi hat einen Charme für sich auch. Er kommt auch aus einer anderen Zeit. Ich denke, es ist fahrlässig für Politiker und Politikerinnen, sich heute diese Hilfe nicht zu holen. Also irgendwann gehört es dazu, dass man einigermaßen gut reden kann und in gewissen Situationen unter Druck schnell eine Position verteidigen können. Ich denke, das gehört einfach zum Beruf, wie bei den Sportlern auch. Aber zum Glück gibt es in der Schweiz noch andere Formate, wo die Leute mehr ausführlicher miteinander diskutieren können. Es gibt nicht nur diese schnellen, oder in den Nachmittagsnachrichten oder jetzt im Moment am Bundesplatz gibt es sehr viele Gespräche, wo die Leute so stichwortartig antworten müssen. Hm. Irgendwie, wer rettet die Schweiz und wer terrorisiert die Schweiz und wer ist ihr Lieblings... Das finde ich schädlich für die politische Kultur, muss ich sagen. Hm. Ich denke, das geht viel mehr in Richtung Unterhaltung. Es ist lustig, vielleicht das mit anzusehen. Es ist kurzweilig, aber das nivelliert auf jeden Fall die politische Debatte und es macht den Eindruck oder die Illusion, dass alles so einfach wäre. Und alles ist nicht einfach. Und in diesem Rahmen, wenn Leute kommen, die ein bisschen differenzierter sind, die Wissenschaftler, die zum Teil hier auch unterwegs sind und sagen, ja, so einfach ist es nicht, man muss es unter zwei Aspekten anschauen und so weiter, dann geht sehr schnell so Gen-Effekt. Man merkt, die Moderatoren, die wollen das gar nicht hören, das kann es nachher nicht schneiden.
Das ist eine kritische Position.
und das ist so, in diesen Formaten ist das ein bisschen, man merkt, dass es wirklich gar nicht um die Inhalte und um die Argumente geht. Aber es gibt noch längere Gespräche und Foren, weil diese basisdemokratische Tradition auch in der Schweiz, die Politiker sind dann wirklich ständig unterwegs, treffen sich mit den Leuten. Es gibt immer diese Art von Townhall-Meetings und so weiter, wo man dann wirklich durch eine längere Dauer ein bisschen erklären muss, um was es geht. Und hoffentlich gehen die Leute hin und machen sich dann eine Meinung.
Kürzlich hatte ich eine Unterhaltung mit einem deutschen Bekannten, Jahrgang 1970, und dann hat er folgenden netten Satz gesagt, wie wir gesagt haben, wir fahren jetzt nach Bern und dort ist das Bundeshaus und da werden Entscheide getroffen, politische. Dann sagt er, so mit einer gewissen Wehmut hat er gesagt, wenn er sich zurückerinnere an die deutsche Politik, dann erinnere er sich an Köpfe wie zum Beispiel Franz Josef Strauß, Herbert Wehner, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Willy Brandt. Und solche Köpfe gäbe es jetzt einfach nicht mehr in Deutschland. Nun habe man Angela Merkel und die falle nur noch durch die Frisur auf und unterscheide sich vom Kandidaten auf der Gegenseite ebenfalls durch fast nichts mehr, vielleicht durchs Geschlecht. Wie haben wir das in der Schweiz? Haben wir solche Köpfe auch noch mit Kanten, die mal irgendwie Pfeife rauchen oder die sonst irgendeinen Tick haben, an dem man sie wiedererkennt?
Gut, Es gibt sicher immer Politiker, die durch irgendein Merkmal auffallen, aber das wird ja häufig dann auch erst mit der Zeit klar. Also jemand muss auch mal ein paar Jahre im Bundesrat sein, um überhaupt ein Branding zu haben. Also aber
die Frisur von Micheline Calmy-Rey zum Beispiel.
Ja,
stetig wandelnde Frisur von Micheline Calmy-Rey und ihre Kopfbedeckung.
Häufig sieht
das man es auch ein Diskussionsthema.
Ja, häufig sieht man es ja am besten bei Karikaturisten, was das genau ausmacht. Mhm. Also wenn man Karikaturen schaut, das ist vielleicht in der Westschweiz noch mehr der Fall als in der Deutschschweiz, sieht man schon an, was man die Leute wiedererkennt, nicht?
Genau, das wollte ich auch sagen. Es gibt hier vielleicht keine großen Helden in dem Sinn, wobei ich finde das nicht unbedingt schlecht. Ich denke, es gehört nicht unbedingt zur politischen Kultur in der Schweiz, dass man diese führenden Einzelfiguren hat. Und das halte ich eher für eine gute Sache. Aber auf jeden Fall, wenn man sieht zum Beispiel, und das ist effektiv viel ausgeprägter in der Westschweiz, ein Satiriker wie Jan Lambiel, zum Beispiel, der immer wieder Parodien macht vom gesamten Bundesrat, merkt man, dass alle haben so ihre Ticks, mit denen sie auffallen. Aber das ist natürlich etwas anderes, als wenn man sagt, irgendwie, ich weiß nicht, Chamberlain und sein Regenschirm damals, oder der ehemalige Premierminister aus England, sein Markenzeichen war sein Regenschirm, den er immer dabei hatte. Solche Figuren gibt es heute nicht.
Ja, das Interessante ist ja, dass eigentlich genau diese Ticks und diese Dinge sind ja eben die Medienberater nicht abtrainieren können. Also es sind ja die unbewussten Dinge, die den Leuten oft bleiben. Es ist nicht der Medienberater, der sagt, jetzt müssen Sie bei jedem Argument die rechte Hand heben oder so. Weil das merkt man ja dann, das ist antrainiert. Hm. Was bleibt, sind meistens eben unbewusste Dinge, nicht?
Also, ja, oder auch Accessoire, wie zum Beispiel, Micheline Calmy-Rey hat so eine rote Tasche von Steffi Thalmann, der Modedesignerin Steffi Thalmann. Und sie kommt oft in den Karikaturen, ist auch die rote Tasche dabei. Und zum Beispiel, als sie in den Iran gereist ist und sich ein Kopftuch angezogen hat, was auch eine kontroverse Sache war damals, gab es Karikaturen von ihr im Iran mit dem Kopftuch, so mit dieser ein bisschen so anbietenden Haltung der iranischen Regierung gegenüber und mit der roten Tasche.
Trotzdem nochmal, diese Typen von Adolf Oggi als Stichwort, der ist ja vorher mal gefallen als Name. Ich glaube, in der Schweiz gibt es kaum jemand, der sich nicht an die Neujahrsansprache von Jahr 2000 erinnern mag, wie er da neben einem Tannenbäumchen steht, vor einem Tunnel in Kandersteg. Also beim besten Willen, heutzutage würde mir jetzt niemand einfallen, so schnell, auf die Schnelle der oder die auch so einen Auftritt hat. Also ist das so eine gewisse Art von Nivellierung auch?
Ich glaube, das hat eben genau damit zu tun, dass die Leute geschult werden. Das ist, sagen wir mal, ähnlich wie in Klagenfurt an den Literaturtagen. Da gibt es keine wirklich schlechten Texte mehr, weil die meisten jungen Schreibenden heute durch Literaturinstitute gehen und dann ist das Niveau sehr hoch, aber eben es schlägt nicht mehr aus gegen unten und oben. Und das ist wahrscheinlich bei den Auftritten der Politiker ähnlich, also bei der Performance, dass sie einfach gewisse Dinge wissen, dass man das nicht tut. Also das wird ihnen eingebläut in Kursen. Und dadurch verliert sich dann eben so, oder hätten wahrscheinlich Naturtalente wie Adolf Oggi eben keine Chance mehr, nicht?
Ja gut, eine gewisse Medienkompetenz ist gefragt. Eben, dass man mit diesen Situationen umgehen kann, dass man einigermaßen gut unter Druck antworten kann. Aber nicht, dass das alles als Einheitsbrei rauskommt, dass man das Gefühl hat, alle sind gleich angezogen, alle kommen mit den gleichen Parolen, wir wissen gar nicht mehr, wer für was steht. Das fände ich schade. Aber ich denke, das Trainieren, wie man wirklich gut unter Druck reden kann, wird zum Beispiel in Frankreich praktiziert. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, an einen Auftritt von Nicolas Sarkozy vor vielen Jahren in der Zeit, gerade als er sich vorbereitet hatte, um für die Präsidentschaft zu kandidieren. Und ich bin kein Freund von Nicolas Sarkozy und ganz klar nicht von seiner Politik, aber ich war damals sehr, sehr beeindruckt. Er hat 6 Stunden lang im Fernsehen mit ganz verschiedenen Gegnern debattiert. Also wirklich stundenlang, einen ganzen Abend. Und er ist nicht müde geworden. Er ist immer wieder unter Druck gesetzt worden von verschiedenen Leuten, die ihn befragt haben, wirklich ausgefragt haben. Und er hat wirklich, er ist cool geblieben, er hat die Fassung behalten, er hat stundenlang erklärt, was er meint, wofür er steht, was er denkt. Er hat zu allem Stellung genommen. Und das war eine sehr, wirklich beeindruckende Performance, ist wirklich das Wort dafür.
Das ist ja auch eine Kunst in den USA, dass an den Universitäten die Debatte als Disziplin und sogar als landesweiter Wettbewerb geführt wird. Also, und das fehlt hier vielleicht manchmal, auch diese direkte Art, diese Kunst der Debatte, der Polemik.
Mhm. Also, dass man das auch schon vielleicht auf universitärer Ebene mal einführt, die Debattenkultur.
Genau, ja. Mhm. Und nicht nur in der Politik, es würde auch der Wissenschaft gut tun, ja.
Und auf beiden Ebenen dann. Einerseits, wie man selber solche Reden hält und andererseits, wie man als Zuschauer oder Zuschauerin das alles dekonstruiert.
Wir wollen unseren Politikern in der Schweiz noch zugutehalten, dass sie vielleicht immer in einer halben Fremdsprache unterwegs sind, zumindest die Deutsch sprechen und dass wir auch verschiedene Sprachen haben. Sie hörten den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Unser heutiges Thema war die Politik als Performance-Kunst. Zu Gast waren Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Kanada, Spezialgebiet Schweizer Film, das soll auch nochmal erwähnt werden, und Wohnort Zürich, und Raphael Ohrweider, Poet und Musiker und Rapper aus Bern. Mein Name ist Eric Facon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.